Wir sind ihm dankbar, dass wir zusammenkommen können, sein Wort hören, uns neu segnen lassen. Mir kam der Gedanke, wenn wir richtig zugehört haben und innerlich auch mit dem Wort mitgegangen sind, dann war das schon eine ganze Predigt, eine lange Predigt, eine Predigt, die uns zu Herzen geht. Hier sind Begriffe, wie schon hervorgehoben, mit dem Heute. Heute, so ihr seine Stimme höret. Wir leben jetzt. Das ist unser Heute. Wir müssen jetzt hören, was der Herr uns jetzt zu sagen hat. Über das, was vergangen ist, predigen alle. Aber Gott ist gegenwärtig. Und Gott befasst sich immer mit dem, was gegenwärtig, aktuell ist. Beleuchtet die Vergangenheit und auch die Zukunft, aber befasst sich mit dem, was gegenwärtig auf der göttlichen Tagesordnung ist. Und noch die beiden Begriffe, Unglauben verbunden mit Abfall und Gehorsam verbunden mit dem Erreichen des Zieles. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Wer sind wir, die wir selbst Lügner sind? So steht es geschrieben, Gott allein ist wahrhaftig und jeder Mensch ein Lügner, er sei, wer er wolle, dass wir ihn zum Lügner machten. Es sind so viele Gedanken, die man hervorheben könnte, aber gerade in den beiden letzten Versen haben wir es ja gelesen. Und wir waren die Leute, denen er zugeschworen hat, sie sollten nicht in seine Ruhe eingehen, doch wohl die, welche sich ungehorsam bewiesen hatten. So sehen wir denn, dass sie nicht haben hineingehen können infolge ihres Unglaubens. Das ist das Paar, der Ungehorsam und der Unglaube, genau wie auf der anderen Seite Glaube und Gehorsam, das göttliche Paar ist. Wer glaubt, gehorcht, wer gehorcht, glaubt. Alles andere ist Theorie. Und so möge Gott, der Herr, uns helfen, dass wir gesegnet werden beim Hören einer Predigt Bruder Brennhems. Heute war es Bruder Russ, der es vorgeschlagen hat. Bin dankbar dafür. Ich ging einfach in den Raum, wo all die Tonbänder und Kassetten archiviert sind und dachte, nimm die erste und lege sie auf. Jetzt werden wir uns überraschen lassen, was der Herr für uns bereitet hat. Amen. Und ich kann euch sagen, er hat immer den Tisch reich gedeckt und Gutes bereitet, ihm sei die Ehre. Nun, diese Tonbänder von diesen Versammlungen von heute sollte eigentlich nicht herausgegeben werden, denn wir werden uns lehrmäßig befassen. Und wenn andere es hören, kann es für sie vielleicht etwas zu schwer sein. Denn nicht einer schaut genauso wie der andere, aber im Herzen sollten wir alle übereinstimmen. Es ist einfach nur für die Freunde. Lasst uns die Häupter beugen zum Gebet. Wie viele möchten, dass ihrer im Gebet gedacht wird, so hebt die Hand empor. Und ihr sagt, Herr, ich brauche dich, deine Gnade. Unser himmlischer Vater, wir nahen uns dem Thron deiner Barmherzigkeit, denn uns ist gesagt worden, dass wir zu dir kommen dürfen, Und durch unseren Erlöser, deinen Sohn, ist uns gesagt worden, was wir in seinem Namen bitten, wird uns gegeben werden. Wir wissen, dass wir im Schatten seines Kommens leben. Und wenn wir im Schatten seiner Barmherzigkeit stehen, dann bitten wir, o Herr, dass du uns durch den Heiligen Geist belebst und die Dinge wählst, die wir zu hören haben. Denn dein Wort ist es ja, auf das wir warten. Wir bitten, schenk uns deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit. Sei du mit uns, besuche uns in besonderer Weise heute durch den Heiligen Geist. Komm in unsere Mitte, unterscheide die Gedanken unserer Herzen, zeig uns unsere Schwachheiten, heile unsere Krankheiten, heile gebrochene Herzen und rette die Verlorenen und mache ein Volk bereit für dein Kommen. Herr, höre dieses Gebet. Wir werden dein Wort lesen und wir bitten dich darum, wie in einer Sonntagsschullektion, dass du uns den Zusammenhang zum Lesen deines Wortes schenkst und unsere Herzen es aufnehmen. Denn wir kommen nur zu einem Zweck hierher, nämlich um dich besser zu kennen. Wir, die wir Christen sind durch Glauben, möchten dich besser kennenlernen, und solche, die noch nicht gläubig geworden sind, möchten dich erkennen als ihren Erretter, und diejenigen, die krank sind, möchten dich als Heiler erkennen. Und wir bitten dich, dass nicht ein Schwacher im Gebäude bleiben wird, dass alle gesegnet werden und dein Wort bis zum Buchstaben erfüllt, jedes Verlangen gestillt und alle glücklich werden und aus dem Gebäude gehen und sagen wie die zu Emmaus, brannten nicht unsere Herzen, als er mit uns auf dem Wege redete. Wir bitten das alles in Jesu Namen. Amen. Nun ihr, die ihr die Bibel mithabt und aufschlagen möchtet, allgemein ist es so in evangelistischen Versammlungen, dass eine Predigt von etwa 20, 30 Minuten die beste Zeit ist und auch die Botschaft dann gegeben wurde und der Altarruf gegeben werden sollte. Doch das ist heute wie eine Art Sonntagsschule, dass wir dieses Thema durchnehmen und über das Wort sprechen. Wenn irgendjemandem nicht warm genug wäre, hebt nur die Hand. Wir haben hier unsere Brüder, die dafür sorgen, dass die Heizung höher gestellt wird. Wir möchten, dass ihr euch alle wohlfühlt und dem Worte zuhört. Denn wir vertrauen, dass der Heilige Geist uns lehrt, nämlich das Wort Gottes. Könnt ihr alle gut hören, auch dort ganz hinten? Gut. Nun, ich möchte, dass ihr mit mir aufschlagt, und ich habe die Schrift notiert. Ich werde aus Römer, dem 9. Kapitel lesen. Römer, Kapitel 9. Hier wollen wir den Text lesen für unsere Schriftlektion, und zwar von Vers 11. Römer 9, von Vers 11. Denn ehe sie noch geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, schon da wurde, damit Gottes Vorherbestimmung aus freier Wahl bestehen bliebe, abhängig nicht von Werken, sondern von dem Berufenden, wurde der Rebekka gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienstbar sein. Wie ja auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Möge Gott den Segen zum Lesen seines Wortes schenken. Nun, unser Text wird so lauten, und zwar mit den drei Wortbegriffen: hören, aufnehmen, danach handeln. handeln entsprechend dem Worte Gottes. Möge ich das wiederholen. Hören, aufnehmen, anerkennen und danach handeln. Und zwar gemäß dem Worte des Herrn. Nun, wir sind ja mit diesem Text sehr bekannt. Wir lesen ja die Schrift Tag und Nacht, denken darüber nach. Und wir hören auch die Nachrichten, lesen das, was veröffentlicht wird. Diese Welt ist im Griff von zwei großen Mächten, geistlichen Mächten. Und beide sind religiöse Mächte. Und ich glaube, dass diese großen Mächte bald zu ihrem Höhepunkt gelangen. Und beide von diesen großen Mächten sind repräsentiert worden in diesen beiden Söhnen, von denen wir gelesen haben. Gott in seiner unendlichen Weisheit hat vorschattiert alles für uns, was kommen würde, damit wir dadurch erkennen und wissen, und zwar gewiss sein können über das, was vor uns liegt. Möge es so klar sein, dass Gott und sein Wort, seine Natur, sein Wesen, sein Alles uns so offenbart wird und so vollkommen arrangiert ist, dass auch der Sünder begreifen könnte, dass etwas im Begriff ist zu geschehen. Gott hat alles arrangiert. Niemand ist ohne Entschuldigung. Nun, wir sehen in diesen beiden Söhnen, ehe sie geboren wurden, waren sie unterschiedlich und im Kampf miteinander. Obwohl ihre Mutter Jungfrau war, sie war jungfräulich, eine schöne Rebekka, die den gerechten Samen Gottes, der die Verheißung hatte, nämlich Isaak, heiratete. Und sie waren beide Gott ergeben, vom Geist erfüllte, gläubige Menschen. Vorherbestimmt, dass sie zusammen sind, heiraten und miteinander vereint werden. Gott hat es vorausgesehen. Nun, wie konnte etwas derartiges durch die gleiche Mutter, denselben Vater, kommen? Der eine ein böser, der andere ein sehr guter. Und wie konnte es sein, dass es aussah, dass der Gute der Schlechte und der Schlechte der Gute war? Das ist aber immer so, so war es und so wird es immer sein in dem Programm Gottes. Er kann sein Programm nicht ändern. Er macht sein Programm vollkommen. Es ist ein Teil von ihm. Im Garten Eden war Sünde so schön, war attraktiv und Eva schaute zu und hörte zu. Seht, im selben Garten war der Baum des Lebens und auch der Baum des Todes. Wir wissen es heute. Wir würden sagen, das ist das Gesetz der Gegensätze. Gut und Böse. Wo auch Recht ist, ist auch verkehrt. Und wir wissen nicht, was alles in unserer Umwelt ist, aber alles ist in Gegenwart von diesen beiden. Seht von Anfang an, sogar Paulus sagt, wenn ich das Gute tun will, tue ich es nicht, weil das Böse da ist. Der Sünder kann sich vom Christen nicht entfernen, der Christ nicht vom Sünder. Seht, immer wird ein Zeugnis da sein, das hell leuchtet und auch das Gegenteil. Ihr müsst eure Wahl treffen. Ihr müsst euch auf eine Seite stellen. Nun, in diesen beiden Söhnen ist es befremdend zu wissen, dass ehe sie geboren wurden, beide der gleiche Same, beide von Isaak, dem die Verheißung gehörte. Vielleicht wird unsere Lektion ein bisschen in die Länge gezogen sein, aber ich möchte euch etwas sagen, das ich sagen muss. Seht, diese beiden Söhne, Esau wurde geboren und Jakob, aber haben sie nicht nur gestritten, schon im Leibe der Mutter, sondern derselbe Vater war es ja, und sie kämpften später weiter. Als Esau herauskam als Erster, hat Jakob seine Verse festgehalten und sie streiten immer noch. Nun, wie konnte es so sein, aus diesem vollkommenen, reinen, auserwählten, heiligen, geweihten Vater und Mutter? Seht, um eine Grundlage zu haben, Gott ruft durch Auserwählung. So muss es sein. Ganz gleich, wie heilig und gerecht dein Vater und deine Mutter waren, wie gute Christen sie waren. Nein, es liegt an dir als Einzelner. Du stehst allein vor Gott. Das ist die Lektion, die wir jetzt hier lernen. Zwei Kinder sind, aber es war die Auserwählung, diese göttliche Berufung. Seht, eine jungfräuliche Mutter, ein heiliger Mann und zwei verschiedene Resultate. Seht, er, wie mit Jesus Christus, er wurde geprüft, er ist dann als der Same Abrahams, wie Isaac es im Natürlichen war, er im Geistlichen, hat alles über sich ergehen lassen und sein Blut war heilig, das für uns vergossen wurde. Schon dort haben wir gesehen, wie Gott Abraham bewahrte, dass Isaac nicht durch den ungläubigen Heidenkönig berührt wird. Und dann Rebekka, eine heilige, von Gott gesegnete Frau und ein heiliger Same, kam ein Abtrünniger und ein Wahrhaftiger. Es liegt also an Gott. Seht, ehe der eine das oder jenes getan hatte und der andere, hat Gott schon gesagt, den einen nehme ich an, den anderen nicht. Seht, es ist einfach so. Gott spricht zu euch, er ladet euch ein, an seinen Tisch zu kommen, seine Söhne und Töchter zu werden. Nichts Größeres auf Erden gibt es als das. Und sieht die Natur dieser beiden Männer. Jakob war ein geistlicher Mann und Esau war der irdisch natürlich Gesinnte. Und dasselbe ist immer schon gewesen in allen Zeitaltern. Der eine menschlich gesonnen natürlich, der andere geistlich göttlich. Sieht der eine ein Mann der Erde, religiös natürlich, aber niemals imstande, es war nicht in ihm drin, er konnte gar nicht. Er hat überhaupt nicht die Dinge der Welt loswerden können, es war nicht in ihm. Für Jakob war es sehr, sehr einfach. Nun, Jakob hatte nur einen einzigen Zweck, nur ein Ziel im Auge. Er verlangte nach dem Erstgeburtsrecht, ganz gleich, wie er es bekommen würde, nur dass er es bekommt. Und dieser Geist, der in ihm war, der Geist der Erstgeburt, der ist noch heute in der Welt und wir sehen, dass wir zum Höhepunkt kommen, nämlich unter und in den geistlich Gläubigen. Auch die andere Seite kommt zum Höhepunkt. Seht, nicht, dass der eine Göttern gedient und der andere Gott gedient hätte. Beide dienten Gott. Seht, bitte achtet genau auf die Heilige Schrift, denn wir haben ein Thema, von dem ich sicher bin, das euch helfen wird. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden eingehen ins Himmelreich, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Bitte beachtet, Jakob hatte eines, das er begehrte. Das war gemäß dem Worte. Und der Segen ruhte und alle guten Dinge, die damit verbunden sind, liegen im Erstgeburtsrecht. Und Jakob hatte das einzige als erreichbares Ziel, ganz gleich wie er musste es haben. Und Esau hat es verachtet. Er, dem es gehörte, der es hatte, ihm hat es nichts bedeutet. Er schämte sich sogar dessen. Aber Jakob wollte es, ungeachtet, wie er es bekäme. So ist es heute mit dem geistlich Gläubigen. Er gibt nichts darum, wie über ihn gelacht, wie er verspottet wird, was alles geschieht und über ihn gesagt wird. Er will das Erstgeburtsrecht, er will recht stehen mit Gott. Seht, aus ihm geboren. Seht, ihr könnt nichts dafür. Jakob bedeutet Überlister oder Betrüger. Aber endlich kam er in den Besitz des Erstgeburtsrechts und dann wurde er verwandelt. Seht ihr, dann war er nicht mehr Jakob, sondern Israel, ein Fürst Gottes, nachdem er mit Gott gerungen hatte. Seht, der menschlich, natürlich Gläubige, der sagt, wenn ich zum Gottesdienst gehe, welch einen Unterschied macht es? Das ist die Esau-Gruppe. Er verleugnet und verlästert sein Erstgeburtsrecht. Aber Jakob liebte es. Und der geistliche Mensch heute und geistlicher Mann, geistliche Frau heute, von Gott vorher bestimmt, werden Verlangen tragen nach dem Erstgeburtsrecht, auch wenn sie alles verkaufen, alles verlassen müssten. Und wenn sie von der bekanntesten, berühmtesten Kirche der Nation austreten müssten, sie würden nach dem Erstgeburtsrecht streben. Ganz gleich, auf welche Ebene sie kommen müssen, auch zum Altar kommen, weinen und jammern und so weiter. Sie würden auch hingehen und Dinge in Ordnung bringen, recht machen und so weiter. Sie werden Pilgrime und Fremdlinge hier auf Erden, aber im Erstgeburtsrecht allein sind sie interessiert. Erstgeburtsrecht beschuldigt sie nicht. Sie können nichts dafür. Sie sind dazu vorherbestimmt worden, auserwählt worden. Seht, und dann sehen wir, dass diese beiden, der eine menschlich, irdisch, der andere göttlich, geistlich gesonnen und immer wieder der Streit miteinander. Genauso ist es heute, so war es immer. Es begann mit Kain und Abel im Garten Eden. Dort waren zwei Bäume und sie standen zur Verfügung, der Baum des Lebens, der andere, um klug zu werden, aber damit zu sterben. Und dann war Kain und Abel, beide religiös. Der eine verlangte ewiges Leben und hat Gott im Glauben ein wohlgefälligeres Opfer dargebracht im Vergleich zu Kain. Seht, der die Gemeinde im Natürlichen vergleicht und der andere sie im Geistlichen. Ich spreche zu beiden Gruppen und Klassen immer wieder. Auch jetzt, Tausende werden diese Predigt auf der ganzen Welt hören. Nun seht, die Gemeinde natürlich einerseits und die andere auf der anderen Seite. Man sagt einfach, ich gehe zur Gemeinde und ich tue so gut ich kann. Mehr will Gott doch gar nicht. Seht ihr, das tat auch Kain. Er baute einen Altar, hat ein Opfer darauf gelegt, hat die Frucht des Landes gebracht und sagte Gott, hier ist es, das ist das Beste, was ich habe, nimm es oder lass es. So denken die menschlich gesonnenen Gläubigen heute. Ich gehe zur Gemeinde, ich gehe sogar zur besten Gruppe, die es gibt. Ich zahle meinen Zehnten, ich tue alles, so gut ich nur kann und so weiter. Ich nähre die Armen und besuche die Witwen und tue dies und tue das. Oh, wenn ihr meint, dass das alles wäre, seht, aber das ist die Einstellung der Gemeinde, die natürlich denkt. Aber die Gemeinde geistlich, seht Abel, durch Offenbarung, durch Gnade, hat er hinter alles schauen können. Und durch Glauben hat er Gott ein wohlgefälliges Opfer dargebracht im Vergleich zu Kain. Und Gott legte Zeugnis ab, dass er gerecht ist. Seht ihr, dann haben wir Ismael und Isaak, der eine gemäß dem Fleische, der andere gemäß dem Geiste, durch die Verheißung, der eine von der Magd, der andere von der Freien. Seht, das Gleiche hatten wir in Israel, bei Israel und Moab. Beides waren Gemeinden. Als Israel auf dem Wege in das verheißene Land war, als geistliche Gemeinde, waren sie auf dem Wege durch Moab. Und was geschah? Dort kam die Begegnung mit Moab, die Gemeinde stark, mächtig. Und ein großer Führer dieser Gemeinde, nämlich Bileam, er kam, um seinen Bruder zu fluchen. Aber er stellte fest, dass er seinen Bruder nicht fluchen konnte. Er war blind, er konnte nicht sehen, dass es sich hier um Auserwählte handelt, die Gott seinen Weg führt. Seht, zuerst kommt der Glaube durch das Hören des Wortes Gottes. Der Gläubige hört es und erkennt es und handelt danach. Und der natürliche Mensch hört es, er hört den Klang, aber nicht im Herzen, dass er es verstehen würde. Nun, ihr könnt etwas anschauen, es aber sehen, erkennen, ist eine andere Sache. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er die Dinge des Reiches Gottes nicht sehen, nicht erkennen. Israel kam mit der Verheißung Gottes. Denn sie waren ja auf dem Wege in das verheißene Land. Es waren hier jetzt keine Ungläubigen, es waren Gläubige. Diese Gruppe Moab glaubte an denselben Gott, an den Israel glaubte. Und sie traten auf, durch Bileam zu fluchen. Denn sie dachten, Israel sei ungerecht. So vieles geschah in ihrer Mitte. Aber seht ihr, er hat den Unterschied nicht gesehen. Er sah das Irdische. Genauso war es mit Jakob und Esau. Esau war ein viel besserer Mensch im Vergleich zu Jakob. Er hat seinen alten blinden Vater versorgt, hat sich um ihn bemüht. Ein guter Junge. Viele Dinge, die heute menschlich gesonnene Gläubige tun, sie tun vieles, sie bauen Krankenhäuser, Altenpflegeheime, tun vieles, vieles, aber das war's doch nicht und ist es nicht, worauf es ankommt. Moab war gut, eine große Nation, ein Bruder zu Israel. Und Jakob hatte alles getan. Er war ja wie ein Schurke, wie ein Mann, der niederträchtig handelt. Aber eines hatte er im Herzen. Er wollte das Erstgeburtsrecht haben. Seht, und hier sehen wir jetzt Israel auf dem Wege in das Land der Verheißung. Eins vor Augen, was Gott verheißen hat. Seht, Bileam baute 7 Altäre. Israel hatte 7 Altäre. Er legte ein Opfer auf den Altar. Und so taten es auch Israel. Seht, wenn man das irdisch vergleicht, dann war der eine so religiös wie der andere. Moab wie Israel, Bileam wie Moses und Kain wie Abel und Jakob wie Esau. Aber die Auserwählung macht den Unterschied. Seht, wie blind, wie geblendet waren Moabs Kinder, geistlich gesprochen. Die Moabiter, sie schauten auf Israel herab. Schaut, was sie tun. Sie sind noch nicht mal eine Denomination. Sie sind doch abtrünnig. Sie leben nur in Zelten. Wir sind eine große Nation. Und sie sind überhaupt keine Organisation. Was sind sie da? Sie sprechen von einem Propheten, den sie dort haben. Sie haben nicht sehen können, dass in Israels Mitte die Feuersäule war, der geschlagene Felsen war, das Übernatürliche war, Der Herr war mit ihnen und sie befanden sich auf dem Wege in das verheißene Land. So ist es auch heute. Man nimmt die wahre Gemeinde, heilige Rolle, man bezeichnet sie mit allem Möglichen. Man sieht nicht, dass sie den Direktionen des Wortes Gottes folgen, den Anweisungen folgen. Gott hat in seinem Wort die Verheißungen gegeben. Jakob hat die rechte Wahl getroffen, weil er auserwählt war. Habt ihr es begriffen? Seht ihr, er wusste, in dem Erstgeburtsrecht liegt der Segen. Ganz gleich, wie er es bekommen würde. Wichtig, dass er es bekam. Er wollte es so sehr. Er musste es haben. Wenn wir es haben, seht, er bekam es. Selig sind die, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie werden gefüllt werden. Seht, er hat's empfangen. Israel war auf dem Wege in das Land der Verheißung. Ganz gleich, wie viele Moabiter fluchten und was sie taten, sie waren auf dem Weg gerade in das Land der Verheißung. Ganz gleich, was geschieht und was an Verfolgung und was alles über euch kommt, wie viel Böses sie euch Nachrichten über euch erzählen. Und macht euch keine Sorgen, die wahre Gemeinde wird vorwärts gehen. Sie bleibt im Worte Gottes. Einmal waren zwei Könige, die miteinander sprachen. Das eine war Ahab, das andere Josaphat. Der eine menschlich gesonnen, der andere göttlich, geistlich gesonnen. Und sie hatten dort einen Gläubigen, der so bis an die Grenze kam. Seht, das waren keine Menschen, die Götter anbeteten. Nein, alle haben denselben Gott angebetet. Auch die 400. Und dann kam es zu dem Moment, wo die Politik hinter der Religion stand und sie unterstützte. Dann aber kam es ja zu dem einen Kampf. Ihr dürftet nie mit Ungläubigen verjocht sein. Nein, unter keinen Umständen. Nein, ihr solltet keine andere Gemeinde besuchen. Nur die, die das volle Evangelium glaubt und predigt. Sonst werdet ihr in Schwierigkeiten geraten. Seht, dieser gerechte Mann, er fragte Ahab, sollten wir nicht zuerst Gott befragen, ob wir nach Ramoth in Gilead gehen sollten? Ja, uns gehört dieses Gebiet, es ist unser Land. Die Syrer haben es uns abgenommen, ja, dem lebendigen Gott abgenommen. Und das Ganze sah so schön aus, so gerecht, so gut. Und Ahab dachte, jetzt geht's los. Und was aber geschah? Seht, heute wollen wir Männer auf dem Podium, so intellektuell, so geschult, bis sie alles erklären können, sogar die Kraft des Geistes weg erklären und die Dinge der Bibel weg erklären, sogar göttliche Heilung weg erklären, können Zungen reden und Auslegung weg erklären und die Taufe im Heiligen Geist für eine andere Zeit weg erklären. Aber die aus Gott sind, an denen erfüllt sich das Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Seht, wenn die Auserwählung Gottes auf euch ruht, könnt ihr gar nicht anders als Gott glauben. Seht ihr, Josaphat, der gerechte König, sagte, ist nicht ein Prophet im Lande, dass wir ihn befragen könnten? Seht, heute ist es doch genauso. Ja, sagt er, ich habe eine ganze Menge, wohl etwa 400, und ein Professor lehrt sie alle. Sie sind sehr geschult, natürlich mehr geschult als alle anderen. So ist es in der Gemeinde im Natürlichen. Seht, wie war es in den Tagen Noahs auf die natürliche Gemeinde? Und was sagten damals die Wissenschaftler? Und diejenigen, die viel konnten, mit Bauten befasst waren. Seht, das war die eine Gruppe. Aber Henoch, Noah, was waren sie? Demütig, Hirten, hatten Vieh und so weiter. Aber sie kannten ihren Gott. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Nun, dieser Josaphat sagte, gibt es nicht noch einen Propheten im Lande? Oh, sagte der menschlich gesonnene, natürlich ein ganzes Seminar, 400. Das sind keine Ungläubigen, nein, das sind Propheten, die Jehova Gott anbeten, natürlich. Und sie haben alle gesagt, dass es gut gehen wird. Und sie kamen wieder zusammen und das Wort des Herrn kam ja, wie sie meinten, und sagten, so spricht der Herr, so spricht der Herr, gehe hinauf, ziehe hin und du wirst Ramoth in Gilead einnehmen, denn es gehört ja Israel. Und einer der Hauptleute machte sich Hörner aus Eisen, nämlich Zedekia, und hat gezeigt, vorgezeigt, wie Israel die Feinde aus Ramoth in Gilead herausstoßen wird. Aber Josaphat, in ihm war etwas. Oh, ich hoffe, ihr begreift es, dass es auch in eurem Herzen ist. Ihr könnt es nicht gelehrt bekommen, nicht hineinlesen. Es muss Gott euch durch Erwählung in euch hineinlegen. Seht, Gott ist es, der Barmherzigkeit erweist. Er ist es, der erwählt. Josaphat dachte, das sind ja fein gekleidete Männer. Sie sind ja intelligent, sind geschult, alles fein. Und sie stehen ja einmütig da. Und sie haben ja einfach so dem Äußeren alles, sogar Wahrheit haben sie. Wisst ihr, jede Lüge hat Wahrheit in sich. Und die größte Lüge, ihr hat mindestens 95% Wahrheit als Inhalt. Seht ihr? Viel Wahrheit in der Lüge, die sie verbreiten. Aber der Josaphat sprach, ist nicht noch einer da? Nun, genügen 400 nicht? Sie sind doch alle hier, sind doch geschult, haben alle dasselbe gesagt, die Besten. Sie sind noch nicht in der Wüste, halbnackt oder fast nicht gekleidet, sondern hier Männer, geschulte Leute. Doch nicht jemand, der das ABC nicht kennt, sondern sie sind einfach Gelehrte. Und sie lesen doch die Schriftrollen Tag und Nacht. Sie wissen doch, was sie sagen. Sie sind hier. Aha, natürlich, was sie sagen. 400 reichen aus, sie sprachen. Geh hinauf. Aber wenn ich die Gedanken Josaphats lesen kann, etwas ging in ihm vor sich und etwas stimmte einfach nicht. Und er fragt taktvoll, ist nicht noch einer? Ja, sagt ab, einen gibt's, aber der gehört nicht zu der Organisation. Er ist ein ganz anderer Mann. Der? Nein, das ist ein Abtrünniger. Nein, der ist überhaupt nicht hier. Den brauchen wir gar nicht zu fragen. Nein, überhaupt nicht. Und ich sage dir, wenn der kommt, der wird sofort etwas gegen mich haben und sagen, irgendetwas wird er finden. Bis jetzt hat er mir nichts Gutes gesagt. Wie konnte er? Und er sagte, hole ihn, er ist der Sohn Imlams, hole ihn. Und diejenigen, die ihn holten, sagten ihm, sage, was die anderen alle gesagt haben. Und was war's? Er sprach, wehe mir, wenn ich nicht nur das sage, was Gott mir gesagt hat. Seht ihr, nachdem er dorthin kam, er brauchte ja noch eine Nacht und er durfte dann gehen und er sah Israel zerstreut wie Schafe ohne einen Hirten. Und Ahab hat sagen können, oder habe ich dir nicht gesagt, 400 haben geweissagt, sie sind geschulte Leute und jetzt hier, ein unwissender Mann, auf den sollen wir jetzt hören? Ein Mann? Seht, aber dieser eine Mann hatte das Wort des Herrn und das machte den Unterschied. Seht, es hat ja sich erwiesen, dass die anderen im Unrecht waren. Hat er sich anders gekleidet? Was hat Micha so anders gemacht? Weil er im Worte Gottes stehen blieb. Das Wort Gottes macht den Unterschied, auch bei euch. Und nur dann kann Gott seinen Geist ausgießen. Seht ihr, sogar der Daniel hat geweissagt, in der Zeit, wo der Stein sich vom Berge löst und die Bildsäule an den Füßen trifft, werden Menschen da sein, die Großes vollbringen werden auf Erden. Gott wird es einfach tun. Ja, Zeichen und Wunder werden geschehen. Nun, Seht, wir haben beides, die natürliche Gemeinde und die übernatürliche Gemeinde. Das Wort macht den Unterschied. So war es bei Jakob. Oh, wie können wir es recht ausdrücken? Das Erstgeburtsrecht, das muss ich haben. Darum ging es ihm. Esau gab nichts darum. Und seine Kinder tun heute noch das Gleiche. Sie mögen es gar nicht. Es macht ihnen gar nichts aus. Und wenn immer eine Erweckung kommt, kommen Zwillinge hervor. Es ist eine sehr ernste Bemerkung, aber es ist immer so. Wir sehen es mit Isaac und Rebekka, wie die Zwillinge hervorkamen. Wir sehen am Anfang Kain und Abel. Wir sehen den Baum des Lebens, den Baum der Erkenntnis. Wir sehen das immer wieder, Ismael und Isaac. Immer sehen wir es in dieser Weise. Und immer waren es zwei. Was ist der eine natürlich und der eine von der Erde und der andere übernatürlich? Der eine schaute auf das natürliche, intellektuelle, der ein andere auf das geistliche, übernatürliche. Als die Gemeinde durch Luthers Reformation hervorbrach, was geschah? Es war dasselbe. Eine mächtige Erweckung brach hervor. Seht ihr? Gehen wir aber zurück zu Pfingsten, als die Erweckung zuerst ausbrach. Was geschah? Einige Jahre später hat Paulus schon geschrieben, dass Männer auftreten werden, die verkehrte Lehren vortragen und die Gefolgschaft hinter sich ziehen werden. Seht ihr, schon gleich zwei. Und dann, so war es in allen Erweckungen, die geistliche Erweckung in der Zeit Luthers, nicht lange hat sie gedauert, schon wurde organisiert und das menschliche Natürliche war da. Dann kamen Methodisten mit John Wesley, geistliche Erweckung, aber danach kam wieder die Organisation. Seht, wieder zweierlei. Und danach kam Pfingsten, eine Erweckung. Und was haben sie? Wieder organisiert, haben sich festgelegt in ihrer Organisation, aber beides bleibt bestehen. Auch der geistliche, göttliche Same bleibt bestehen, obwohl Organisationen gemacht wurden. Immer hat es eine Absonderung bewirkt. Esau blieb nicht für immer mit Jakob und Kain nicht mit Abel und so weiter. Und so war es. Seht, der Ruf ist nach Absonderung, Trennung, ganz gleich zu welcher Gemeinde ihr gehört. Man weiß, mit wem ihr wart, ob ihr nun Karten gespielt, was immer ihr in der Welt getan habt, getanzt und getan. Aber als ihr gläubig wurdet, seid ihr herausgekommen, seht, ihr seid abgesondert worden. Nach dem Wort der Schrift, kommt aus ihrer Mitte heraus, sondert euch ab von ihnen. Seht, aber die Gemeinde, sie organisiert sich dann und kann nicht mehr vorwärts gehen. Ismael, ein gutes Bild auf die natürlichen Gläubigen, der die Welt nicht überwindet und die Dinge der Welt nicht. Sie sind immer noch beim Tanzen und beim Bemalen, werden die Frauen immer wieder gesehen und schneiden ihr Haar und tragen Kleidung, wie sie wollen, kurze oder lange Hosen, sind auf Bällen hier und da und erzählen schlimme oder faule Witze. Aber seht ihr, trotzdem allen ist eine geistliche Gemeinde, die mit Abel verglichen werden kann. Seht, religiös genügt nicht. Ihr könnt religiös intellektuell sein. Seht ihr, so ist es heute. Heute haben wir Organisationen und es ist wie ein Clan, wie eine Clique, wie eine Gruppe, etwas Ähnliches. So haben wir es heute. Beides ist da, das Geistliche und das Natürliche. Es änderte sich nicht und wird sich nicht ändern. Seht, Gott ist Gott, er ist heilig und er selbst wirkt das, was ihm wohlgefällig ist. Wenn es keinen Sünder geben würde, könnte er kein Retter sein. Er musste etwas haben, das er retten konnte. Deshalb musste ein Sünder da sein, damit Rettung offenbar werden konnte. Ehe ein Retter offenbar werden konnte, musste ein Verlorener da sein. Ehe Gerechtigkeit offenbar werden konnte, musste Ungerechtigkeit offenbar werden. Ehe Heilung offenbar werden kann, muss Krankheit da sein. Seht, vor dem Anfang der Anfänge war Gott schon Gott und alles war in ihm drin als Attribut. Seht, und dann ist es offenbar geworden, dargestellt worden. Er ist Heiler. Und das wissen wir besonders bei den Kranken. Seht, und er ist derjenige, der das Heil gebracht hat. Derselbe Vater, die gleiche Mutter. Und da kommt Jakob und Esau hervor. Seht, Gott kann seinen Plan nicht ändern. Er muss derselbe bleiben. Alle Natur ist in der ununterbrochenen Reihenfolge und Übereinstimmung. Seht, etwas Verlorenes konnte nur gerettet werden. Seht, so war es. Er ist das alles gewesen. Die Tiefe ruft zur Tiefe. Wie ich euch gesagt habe, wie der Junge entweder Radiergummi gegessen oder sogar die Pedalen von Fahrrädern, weil er Phosphor nötig hatte. Seht, und es musste etwas da sein, ehe er das Verlangen stillen konnte, womit es gestillt werden konnte. Seht, und deshalb hat er es eingenommen. Gott ist ein Retter. Auch wenn etwas verloren gegangen ist, er ist doch der Retter. Seht, Gott hat sich entfaltet und alles geschieht, wie er es gewollt hat. Nicht in der Organisation, sondern in den Auserwählten offenbart sich Gott, damit die Auserwählung bestehen bleibt. Dann sehen wir eine andere Absonderung. Abraham und Lot, sie waren ja Brüder. Aber Lot war ein menschlich denkender Gläubiger. Immer etwas Großes, etwas Schönes, mit viel Glanz und Glitzer. Seht, derselbe Geist hat die Menschen heute noch nicht verlassen. Wer würde schon in eine solche Hütte kommen, wie wir sie hier haben und wo wir versammelt sind? Alle wollen doch das schönste Gebäude. Der Bürgermeister muss hingehen. Alles der bestgeschulte Prediger. Seht ihr? Es zeigt, welch Geisteskinder sie sind. Aber sie haben nicht das Erstgeburtsrecht oder haben es verloren. Sie haben es verachtet. Wie würdet ihr den Leuten sagen, kommt jetzt zum Altar und kniet nieder und betet, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt? Das würden sie nicht machen. Sie würden uns damit verachten und uns heilige Roller nennen. Seht, sie tun es so. Es ist ihre Natur. Es ist die Natur, wie Krähe und Taube. Es ist einfach die Natur. Das Verlangen ist da und dort. Seht, sie stimmen nicht überein und sie sind ganz verschieden. Seht, ihr könnt die beiden nicht miteinander austauschen. Es ist Auserwählung Gottes von Anfang an. Seht ihr, ich hoffe, dass es so tief einsinkt, dass ihr sehen könnt, was ich meine, ehe wir oder wenn wir zum Höhepunkt kommen. Seht, Abraham und Lot, solange sie miteinander verbunden waren, hat Abraham den Segen nicht bekommen. Seht, Jakob war nicht eher gesegnet, bis er sich von Esau absonderte. Abraham war nicht gesegnet, bis er sich von Lot trennte. Seht, auch sicher, sie hatten alle ihre Gebetsstunden überall und es war auf beiden Seiten. Aber wenn sie vom Ende der Zeit sprachen, wurden sie ausgelacht. Spricht man heute von göttlicher Heilung und von den Wundern und Zeichen, von der Geistestaufe, dann lachen sie darüber. Seht, die beiden großen Geister, alle beide religiös, haben die Welt im Griff. Der Gläubige und der gemachte Gläubige, der Wahre und der Nachahmer. Seht, als Abraham sich absonderte, seht ihr, Jesus, als er vom zweiten Kommen sprach, sagt er, von den Tagen Noahs, was sie taten, heirateten, gaben in Heirat und so weiter. Aber dann, seht ihr, ging es auch um die Tage aus der Zeit Lots. Da war nicht heiraten oder nicht heiraten, sondern etwas ganz anderes. Lot, derjenige, der menschlich gesonnen war, und dann Abraham, der Auserwählte, Lot und seine Töchter, alle waren in der Stadt und überall angesehen, gut geschult. Aber Abraham, er wohnte im Zelt unter der Terebinte. Aber eines Tages kam dieser Besuch. Seht, und es gab damals so einen Prediger, wie wir jetzt so sehen könnten, mit einem menschlich gesonnenen. Seht, wenn es nicht um Abrahams Willen gewesen wäre, dann wäre auch Lot nicht herausgerufen worden. Die Rede war, sind 100, sind 50, sind 30, sind 20, sind 10. Und auch 10 waren nicht zu finden. So war es in den Tagen Lots. Seht, Noah war nicht der Typ auf die Brautgemeinde. Das war Henoch. Denn Henoch wurde verwandelt, ehe die Trübsal kam. Henoch wurde hinaufgenommen. Noah ging durch die Trübsal hindurch. Nun bitte achtet genau darauf, während wir uns darin vertiefen. Seht das Zeichen, das Abraham und die Seinen bekamen, nämlich das Übernatürliche. Vorher war es Abraham und jetzt Abraham. Und er fragte, wo ist deine Frau Sarah? Sie ist im Zelt hinter dir. Ein Mann, der saß dort unter der Terebinte, aß und trank mit Abraham. Er fragte, wo ist deine Frau Sarah? Wie kannte er sie? Seht, ihr nennt euch geistlich, aber seid ihr es wirklich? Habt ihr es erkannt? Da ein Fremdling, Staub auf der Kleidung. Und Sarah war im Zelt hinter ihm. Und dann, ich, ein persönliches Fürwort, ich werde wiederkommen, Gott geoffenbart in menschlicher Gestalt, im Fleische. Abraham nannte ihn Elohim. Seht ihr, was er sagte, ich werde dich besuchen und ich werde meine Verheißung einlösen. Und gemäß der Zeit des Lebens wirst du den Jungen haben, so wie ich dir verheißen habe. Abraham, fast 100 und Sarah, beinahe 90. Und Sarah lachte im Zelt in sich hinein. Sie hörte ja, was gesagt wurde und sie lachte einfach in sich hinein und dachte, ich, alte Frau, fast 90 und mein Herr, mein Ehemann, ein alter Mann. Und wer kann daran denken, dass wir Vergnügen miteinander haben können, wie jung verheiratete Leute. Und sie lachte in sich hinein. Und der Herr sprach, warum hat Sarah gelacht? Seht ihr's? Da seht ihr den Unterschied zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Gemeinde. Das eine wie ein moderner Billy Graham und das andere. Seht ihr den Unterschied? Die Gruppe Abrahams, die Herausgerufenen, seht, sie bekamen das Zeichen. Abraham glaubte Gott und er bekam das Zeichen. Und dann ging der Herr von ihm. So war es immer. Eine Absonderung, eine Trennung. Diese beiden Geister, um mich zu beeilen, um jetzt zu dem Punkt zu kommen, seht, diese beiden Gruppen, sie sind immer nahe beieinander, immer durch alle Zeitalter hindurch, vom Anfang der Zeit. Die Gemeinde natürlich, die Gemeinde übernatürlich. Seht, im Alten Testament, im Neuen Testament bis heute. Und vor ungefähr 2000 Jahren kam es auch zu einem Höhepunkt, zwei Männer. Das eine Jesus Christus, das andere Judas Ischariot. Seht, Jesus hat ja von seinem zweiten Kommen gesprochen und sagte, dass die beiden Dinge wieder so eng beieinander sein werden. Ich möchte, dass ihr jetzt wirklich euer geistliches Denken anzieht, euer Verständnis euch geschenkt würde. Seht, Jesus und Judas. Seht immer, er war immer da in dieser Gemeinde. Aber dann dachte er, wie Jakob, seht, er ging einfach mit, hat die guten Dinge Gottes geschmeckt, wurde teilhaftig des Geistes, meinte, hat Teufel ausgetrieben, Evangelium gepredigt. Aber in ihm war er immer schon Judas, von Anfang an. Die Bibel sagt, er ist als Sohn des Verderbens geboren. Seht ihr, Gemeinde natürlich Esau und wie es dann war, Pharisäer, Sadduzäer und so weiter. Und sie gehen dann mit der Botschaft sogar für eine ganze Zeit, wer ist Judas, damals sagt, seht ihr diese Geister? Und Jesus sagte, es wird so nahe sein miteinander, dass, wenn möglich, auch die Auserwählten verführt würden. Es ist nicht möglich. Aber wenn es wäre, seht ihr, die natürliche Gemeinde, seht, alles so wie Esau, und seht, dann haben wir sogar die Judas-Gruppe, die noch viel gefährlicher ist. Sie kommt der Sachen so nahe, den Segnungen, alles, so wie in Hebräer 6 geschrieben steht, dass sogar teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes, die zukünftigen und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt, sogar die Wahrheit erkannt haben und sich dann abwenden, und zwar willig, absichtlich, mutwillig. Seht ihr, ich gebe euch eine Illustration. Ein guter Mann, er wird gerufen, irgendjemand, und hat Jesus als Erlöser angenommen. Ein feiner Mann. Und nach einer Zeit denkt er an Heiligung, dass die Lust und so weiter von ihm genommen wird. Und dann vielleicht das Rauchen von ihm genommen wird. Vielleicht Glücksspiele von ihm genommen werden. Und dann ruft er den Herrn an und sagt, Herr, dein Blut ist für mich geflossen und heilige mich jetzt. Und er preist den Herrn, rühmt seinen Namen. Seht, Jesus hat es gesagt, an jenem Tage werden sogar diejenigen kommen, die sagen, habe ich nicht gepredigt, nicht geweissagt, Teufel ausgetrieben. Und der Herr wird sagen, ich kenne euch nicht, weichet von mir. Seht, wir kommen jetzt zu diesem Höhepunkt. Wir müssen diesen Vergleich ziehen. Es ist einfach so ein scharfes, ein zweischneidiges Schwert. Seht und dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Mark und Bein voneinander scheidet. Dringt hindurch in das Innerste des Herzens. Unterscheidet sogar die Gedanken und Beweggründe des Herzens. So ist das Evangelium, das Wort Gottes, die Kraft Gottes, geoffenbart. Ja, das Wort Gottes, ja, wenn das Wort Gottes kund wird, ist es doch Evangelium. Denn das Evangelium kam doch nicht nur in Worten allein, sondern in der Kraft und Beweisung des Heiligen Geistes. Die Kraft Gottes wurde demonstriert und lebte. Irgendein Erzbischof kam zu mir von der Methodistenkirche und sagte mir dies, sagte mir jenes und hat Erklärungen abgegeben. Aber er sagte, ich habe gehört, dass Gott dich besucht hat und dass die Bibel jetzt lebendig geworden ist durch deinen Dienst. Ich möchte dich fragen, worum geht es eigentlich? Seht ihr, Gott ruft, wir möchten wissen, was ist Wahrheit? Ich sagte, natürlich ist es wahr. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nun gebt Acht, die Gemeinde natürlich und die Gemeinde geistlich. Dann stellen wir fest, Judas, er hat gesagt, er ist doch ein Bruder. So hat er sich gegeben, natürlich. Und dann kam der Höhepunkt. Und gebt Acht, dieser junge Prediger. Und wie zum Beispiel ein junger Mann. Er hat Not, er sieht Frauen an, er sieht die Dinge der Welt und der andere hat auf Pferde gesetzt beim Pferderennen und der eine tut dies, der andere jenes und ich habe schlechte Filme oder Bilder gesehen und Dinge gelesen und getan und er ruft, Herr, heilige mich und dann ruft er wieder das Blut Jesu Christi an und seht und dann eines Tages, irgendein Abend, da hört er von der Taufe des Heiligen Geistes, von der Taufe auf den Namen Jesu Christi. Und dann schaut er sich die Sache an. Oh, ist das nicht wunderbar? Oh, aber das würde ja mich und meinen Dienst ruinieren, wenn ich das so predigen würde. Man würde mich aus meiner Gemeinde ausschließen. Oh, davon nein, das kann ich nicht, das kann ich so nicht. Seht, wie ein weltbekannter Prediger, der mit mir in Puerto Rico war. Er war auf seinen Knien, sprach in Zungen. Und er war auch in London, England, einer der größten Evangelisten. Und sein Bruder war mit mir, ein geistgefüllter Mann. Er sagte, oh Bruder, Das ist es. Und er sagt, ich weiß es, ich weiß es. Und er sagte, predige, predige, denn dies ist die Stunde, wo die Wahrheit bekannt werden muss. Aber er sagt, nein, ich kann es nicht. Ich kann es, die Gemeinde würde mich hinaustun. Ich kann es nicht. Oh, Bruder. Einmal geheiligt und so weit gekommen und die Wahrheit erkannt und dass es stimmt, erkannt und dann wieder abwenden, dann kreuzigen sie den Sohn Gottes für ihre Person erneut, schämen sich des Evangeliums. Das war die erste Seite. Lob und Dank sei dem Herrn. Jetzt brauchen wir uns nur noch selber zu prüfen, wo wir stehen und wo wir gehen, ja. Wer wir sind und was wir sind. Es ist ja immer so schön, eine Predigt zu hören, aber besser ist es, wenn man dann in der Predigt oder unter der Predigt doch mit sich selber ins Gericht geht. Ich habe immer schon gesagt, wer sich selbst prüft, mit dem stimmt's. Wer sich nicht mehr prüft, sondern immer meint, dass alles schon in Ordnung ist, um den kann man besorgt sein. Möge der Herr uns helfen, uns zu prüfen, wo wir stehen, wie wir stehen. Ihr wisst ja, meine letzten Worte damals, wohl 1. Januar 81, die ich aussprechen wollte, als ich so beim Hinübergehen befasst war, sind doch die gewesen: Herr, wie stehe ich vor dir? Es kommt der Moment in unserem Leben, wo überhaupt nichts mehr wichtig ist. Absolut nichts mehr. Auch nicht, was wir getan haben, auch für den Herrn getan haben. Denn das haben wir auch gehört. Leute werden kommen und sagen, das haben wir alles getan. Nicht, was wir für den Herrn getan haben, was er an uns getan hat. Was er für uns getan hat. Und danach zählt auch das, was wir für ihn tun. Aber erst nachdem er an uns hat tun können, was in der Heiligen Schrift steht. Und dazu sind ja all diese Andachten. Und Bruder Brenhin war kein Mann der Theorie. Er war doch kein Mensch, der auftrat, um nur Zeit auszufüllen oder eine Predigt zu halten. Er war es, den Gott gesandt hat, um auch uns in dieser Zeit wissen zu lassen, zwei Dinge sind immer da, immer. Und manchmal erwähnt Bruder Brenhim ja nur Sachen so ganz kurz, ohne sich damit weiter zu befassen. Aber Menschen, die betroffen sind, die in der gleichen Lage waren oder sind, bei denen geht ein Licht auf. Den wird zu einer Offenbarung. Ja, so ist das wirklich. So ist das wirklich. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun gehabt und haben es heute auch nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern tatsächlich mit den Mächten der Finsternis. Aber eins wissen wir, und das ist immer das Schöne. Wahrhaft Gläubige verraten nicht, sie werden verraten. Sie verfolgen nicht, sie werden verfolgt. Sie töten nicht, sie werden getötet. Es war so bei Isaac und bei allen Leuten. Ismael hat ihn gehasst. Ja, ich weiß nicht warum. Aber Paulus schreibt, wir sind nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Doch wer der vom Fleisch gezeugte, den vom Geist gezeugten hasste, so ist es auch jetzt. Haben wir es nicht im Vergleich in der Predigt gehört? Ihr Lieben, nur weil Gott Heilsgeschichte mit uns macht, müssen sich gewisse Dinge wiederholen. Und wir sind, wie Paulus sagt, zum Schauspiel der Menschen und der Engel geworden. Ja, Bruder Ross, nein, so ist das. Es ist wirklich so. Aber wer nur zuschaut und kein geistliches Verständnis hat, der begreift die Dinge einfach nicht. Unsere Aufgabe ist es, weiterzugehen mit dem Herrn und aus all diesen Vergleichen zu lernen, dass Gott auf dem Throne ist Und dass trotz Verrat und Kreuzigung und Entblößung und alles. Ja, die Falschen werden die Dinge immer auf den Kopf stellen und das, was sie selber tun, anderen anlasten und sonst gar nichts. Und die Auserwählten rechnen keine Menschen etwas an, weil Gott ihnen auch nichts anrechnet. Vergeben kann nur dem werden, der vergeben hat. Wer nicht vergeben kann, dem kann nicht vergeben werden. So möge Gott uns allen wirklich Gnade schenken, uns helfen. Noch das hat Bruder Brenim gesagt. Mögen die Leute uns bezeichnen als was sie wollen. Ich habe es oft gesagt. Wir sind das, was Gott aus uns gemacht hat, aus Gnaden. Nicht das, was Menschen aus uns machen. Möge Gott, der Herr, auch diese Predigt und das Kurze, was gesagt wurde, an uns allen segnen. Möge er uns offene Augen, offene Herzen, ein klares Verständnis, eine Unterscheidung aus Gnaden geben, dass nicht vermischt werden kann, nur was Gott zusammenführt und fügt. Wir haben es gehört, Kain und Abel, Isaac und Ismael, Moab und Israel, Moses und Biljam, immer wieder. So geht es bis ans Ende. Wir können es nicht anders machen. Gott ist für alles verantwortlich. Wichtig ist, dass wir uns prüfen und dann feststellen, auf welcher Seite wir sein dürfen. Gott, der Herr, möge uns heute Gebetsgeist geben. Wir sollten Gott immer wieder von Herzen danken. Für jedes Wort. Denn es war auch heute Offenbarung im Worte Gottes. Licht, Klarheit, alles war da. Wir sind Gott viel Dank schuldig. Bruder Russ, du betest, aber wir alle beten auch. Wir brauchen keinen Vorbeter. Das machen diejenigen, die irgendwo in der Synagoge sind. Die brauchen einen Vorbeter. Wir erheben gemeinsam unsere Stimmen zu Gott. Und Gott wird uns erhören. Amen. Wir stehen auf.
Euer Herr und Halleluja. Gott, wir danken dir inniglich, Gott, Herr, für dein mächtiges Reden, für dein Wirken, Herr. Du hast nicht nur in jenen Tagen Gott gewirkt, ja, du wirkst, Herr, auch in unseren, ja, Tagen, Herr. Ja, Herr, in unserer Zeit, Herr, in dieser Stunde, Gott, oh Herr, oh heute, Gott, Herr, haben wir dein Wort gehört. Erlöser. Nicht was für jene, ja, war, Herr,
nein, für uns,
sondern für uns mit heute.
Uns hast du,
oh Herr, Halleluja, wir preisen und rühmen, Halleluja, deine Gnade, die, oh, überschwänglich, Gott, groß in unserer, oh, Mitte ist.
Gott,
Herr, du,
oh,
warst nicht nur mit uns, du bist mit uns, Herr.
Amen.
Das glauben,
Halleluja,
wir, Herr. Wir vertrauen es, Herr,
oh,
dass du,
Herr,
weiter mit uns sein wirst, Herr,
oh, Herr,
bis wir von Glauben,
Halleluja,
zum Schauen gelangen werden.
Halleluja.
Herr, ich bitte dich,
oh,
segne,
Gott,
uns alle,
ja,
segne meine Brüder,
ja,
hier, segne,
oh,
meine Schwestern, segne unsere Kinder,
ja,
Herr, unsere Familien,
erbarme,
oh Gott,
dich, oh,
erbarme dich noch viele,
ja,
oh Herr. Wir bitten,
oh,
auch, Herr, segne mit uns dein Volk, Herr,
ja, Herr,
überall, in allen
mein
Völkern,
Gott,
in allen Sprachen, in allen Nationen,
ja,
o Herr, sei du,
oh,
überall,
Gott,
auch mit deinem Volke Israel,
Halleluja,
o Herr, hast du deinen,
Halleluja,
Weg, o Herr, dank sei dir, Preis und Ruhm und Ehre, Herr,
Halleluja,
welch eine Gnade, Herr,
mein,
dass wir dieses alles aus Gnaden,
Gott,
sehen dürfen,
Amen,
und,
Amen,
froh sein dürfen,
o
Herr, dir die Ehre,
oh,
bringen,
Herr,
und die Anbetung,
Halleluja,
und den Lobpreis, Halleluja,
Halleluja,
nimm hin die Ehre, o,
mein
Gott, du bist unser Gott, wir sind
mein
dein Volk,
Gott,
die Herde deiner Hand, Halleluja.
Oh,
wir beten dich,
Gott,
an, Herr, und rühmen deine Gnade,
Gott,
und deine Nähe,
oh
Herr.
Oh,
sei du,
Gott,
weiter mit uns, Herr, und entlasse
mein
uns und sei du mit uns auch in unseren Heimen, oh Herr.
Mein
segne,
Gott,
uns alle, oh Gott. Das ist unser Gebet, Halleluja.
Ja, Herr.
Glory deinem wunderbaren,
Halleluja,
und heiligen Jesus Namen.
Oh,
Halleluja.
Mein Gott.
Halleluja.